Wir waren auf einem Youth Kairos Kurs und ich gehe davon aus, dass viele von euch nicht wissen, was das ist. Dementsprechend erkläre ich das einmal. Und zwar fing das am Donnerstag an und wir waren, wie viele waren wir denn jetzt letztendlich? 30, ungefähr 30 Leute, 30 Jugendliche zwischen 15 und Anfang 20 und haben viel erfahren über Gottes Blick auf die Welt, Gottes Plan für die Welt, Gottes Ziel, was er seit Anfang der Weltgeschichte hat, ja, was der so auf dem Herzen hat und wofür wir Christen eigentlich da sind und was wir machen sollen, was Mission bedeutet und dass Mission eben nicht nur bedeutet, in ein anderes Land zu gehen, ist auch gut und auch richtig und das wurde uns auch wurden wir auch zu ermutigt, aber dass wirklich jeder einzelne Christ dazu berufen ist, in die Mission zu gehen, bei sich da, wo er ist und auch Missionare zu unterstützen und so weiter. Hannah wird noch mehr erklären.
Ja genau, also wir haben jetzt gerade ein paar Sachen aufgeschrieben, es ist so viel gewesen, es ist so absolut cool, aber es übersteigt echt unseren Kopf. Ja, also wir haben gedacht, wir werfen einfach mal ein paar Wörter so in den Raum, einfach auch ja, Möglichkeit zum Denken anzuregen und auch irgendwie, dass das, wir wollen euch ja nichts vorwegnehmen, wenn jemand von euch Interesse hat, da hinzugehen, aber dass das irgendwie so anregt zum Denken, genau. Also wir haben einfach Dinge gelernt, wie dass ja die Bibel nicht nur einfach über Mission ist, sondern dass die Bibel eigentlich ein Missionsbuch ist. Dann haben wir über Dinge gelernt, wie die unerreichten Völker und das zum Beispiel das, was wir ja hier auch in Dorsten erlebt haben mit Flüchtlingen, dass die eigentlich vor den Stufen unserer Kirche stehen und wir nicht mehr hinreisen müssen, sondern wir hier ihnen von Jesus erzählen können. Aber wir haben auch so Dinge gelernt wie, das ist eigentlich, das hört sich vielleicht manchmal ein bisschen radikal an, aber so ist es. Das ist nicht nur eine Wahl, die wir haben, den Leuten von Jesus zu erzählen, sondern es ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, jeder von uns einzeln, wir sind uns echt bewusst geworden, wozu Gott uns geschaffen hat, was unsere Aufgabe ist. Aber auch solche Dinge wie, dass es keine Laien gibt, dass es gibt keine Laien und keine Professionellen, sondern jeder Einzelne ist dazu berufen. Es kann sein, dass jemand, ja, wie Jens, wie Eckbert Dinge, die Vollzeit machen, also als Pastoren hier vorne stehen, dafür arbeiten tagtäglich. Aber das bedeutet nicht, dass wir anderen das nicht auch machen können und von Jesus erzählen zu können und ein Zeugnis sein zu können und ja, dass man sich da echt so drauf zurückberuft. Also dass echt jeder zu Mission berufen ist. Und ja genau, wir haben aber auch Dinge in Verbindung gesetzt mit Globalisierung. Also wir haben zum Beispiel eine Sache gelernt, dass sich Mission echt verändert hat. Das heißt, wir gehen nicht mehr nur noch irgendwie nach Afrika, Asien, so diese typischen Bilder, die wir haben, sondern die Afrikaner und die Asiaten, die kommen jetzt nach Europa, in den Westen und erzählen uns von Jesus oder erzählen vor allen Dingen auch ihrem eigenen Volk davon. Und das ist so spannend gewesen. Wir haben Videos gesehen, wir haben Geschichten gehört, wir haben ganz, ganz, ganz viel gelesen, auch wirklich Selbstarbeit gemacht und es war mega, mega klasse und wir haben so, so viel mitgenommen und wir wollen euch nicht nur einladen, sondern es ist echt so eine Aufforderung, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, Leuten von Jesus zu erzählen, dann macht das, weil das so einen Segen bringt und das ist das dieses blessed to be a blessing, also auch dieses gesegnet, um zu segnen, das ist, was wir auch ein bisschen so als Gedanken so in der Gemeinde tragen, dass ihr das echt so mitnehmt und wenn ihr die Möglichkeit habt, bei einem Kairos-Kurs mitzumachen, dann nehmt die Chance echt wahr, weil es ist so, so, so cool und wir wurden echt mega bereichert.
Wir waren 7 Leute aus unserer Jugend, was echt ein Großteil der Leute war. Und der Rest der Leute war auch bunt gemischt. Also wir hatten 4 Rumänen dabei. Die Leiter, die das geleitet haben, waren Finnen. Eine Norwegerin, eine Engländerin und aus Deutschland, aus Mannheim, Felbert, wir aus Dorsten. Bunt gemischte Gruppe und total spannend zu sehen einfach und zu erleben. Und die Gemeinschaft allein war auch gut und ich glaube, dass es bei jedem Kairos-Kurs irgendwie ja gut ist, einfach weil man so viel Zeit auch zusammen verbringt, gemeinschaftlich und in Hinblick auf Gott. Und was ich sagen wollte, war, dass uns als Jugendliche aus dieser Gemeinde total der Gedanke fasziniert hat von der apostolischen Leidenschaft. Das bedeutet, eine Leidenschaft zu haben für Gott und für Gottes Plan und dass man wirklich bereit ist dazu, so radikal es sich anhört, bereit ist zu leiden für Gott, dass man wirklich alles darauf setzt und die ganzen weltlichen Dinge, alles was in der Welt ist, ob es materielle Dinge sind oder ja Freunde sind oder weiß ich nicht, alles was nur so in dieser Welt ist, dass man das verlieren könnte, Gottes Willens wegen. So. Und die Belohnung ist einfach echt zu sehen, dass man im, ja, so viel mehr erreicht hat, das alles im Himmel zu sehen, so wie viele Völker Gott anbeten in verschiedensten Sprachen und. Also wir wünschen uns als Jugend, das haben wir so festgestellt, echt mehr von dieser apostolischen Leidenschaft und wollen das weiter reinbringen. Und wir hatten zum Glück auch Zeit, echt über die Jugend nachzudenken und ja, haben neue Ideen, wie wir das Ganze auffrischen können. Und ja, wir sind gespannt, was es auch für die Gemeinde bedeutet. Und generell, also es war einfach echt Hammer. Ja.
Dankeschön. Ich glaube, ich will auch gar nicht so viel sagen, aber ein bisschen möchte ich noch mal was rüberbringen. Und das kann man sehr gut damit in Zusammenhang bringen. Und das, was ich weitergeben möchte, das habe ich ansatzweise inhaltlich auch schon in einem Seminar mit dem Gebetsteam gemacht. Das möchte ich mal überschreiben mit den Worten eigenmächtig, ohnmächtig, vollmächtig. Ja? Ich glaube, dass unser Leben sich zwischen diesen drei Polen immer wieder so hin und her bewegt und es aber auch mit an uns liegt, da irgendwie ein gutes Gleichgewicht reinzukriegen beziehungsweise da die richtige Richtung auch einzuschlagen. Weil Gott hat alles dafür getan, damit wir die richtige Richtung einschlagen können, damit wir uns nach ihm ausrichten können. Und das, was ich da weiterzugeben habe, ist relativ schlicht. Ich fange mal an mit der Eigenmächtigkeit. Den meisten von uns fällt es wahrscheinlich im Alltag gar nicht so oft auf, wie sehr wir eigentlich aus uns selbst heraus eigenmächtig irgendwelche Entscheidungen treffen. Eigenmächtig in dem Sinne, dass wir Gott an wichtigen Schnittstellen in unserem Leben nicht wirklich mit einbeziehen. Ja, das passiert uns immer wieder. Wenn man so in die Bibel reinguckt, dann gibt es mehrere Stationen in dem Leben von Königen. Heute habe ich nochmal wieder einem so einen König begegnet in 2. Chronik war es, wo er eine eigenmächtige Entscheidung getroffen hat, vorher ziemlich gut unterwegs war und dann so einen eigenmächtigen Weg eingeschlagen hat und letzten Endes aus dem Willen Gottes rausgekommen ist und auch aus dem, was Gott für ihn so vorbereitet hatte. Und es gibt mehrere Beispiele, selbst Moses ist es passiert, dass er an einer Stelle eigenmächtig reagiert hat, was Gott ihm nicht hat durchgehen lassen. Ich frage mich dann manchmal, warum ist Gott an der Stelle so streng gewesen? Ja? Ich kann es nicht genau beantworten, aber ich weiß, dass es für mich ein Ausrufungszeichen und ein Warnzeichen ist. Das, was Moses passiert ist. An einer Stelle sollte er mit dem Stab auf den Felsen schlagen, damit Wasser rauskommt und das Volk Israel sozusagen versorgt werden konnte und was zu trinken hat. Und beim zweiten Mal, das hat er dann auch so gemacht, und beim zweiten Mal sollte er es aber anders machen. Und weil er aber innerlich irgendwie auch etwas aufgebracht war, hat er sich nicht ganz an das gehalten, was Gott ihm gesagt hat, sondern hat es anders gemacht. Das ist so ein Beispiel von Eigenmächtigkeit, wo man eigentlich auch auf eine sehr fromme Art und Weise haarscharf an Gottes Willen vorbeischraubt. Ja? Und eben nicht das tut, was Gott eigentlich tun wollte und das unter Umständen dann auch nicht die Ergebnisse hat. Es muss noch nicht mal immer so sein, dass es dann nicht dieselben Ergebnisse oder nicht Gottes Ergebnisse auch hat. Ja? Ein Saul, der war ungeduldig, wollte nicht warten, bis die Priester kommen und hat angefangen, selbst zu opfern, was nicht sein Job war. Ja, es fiel nicht in seinen Aufgabenbereich rein. Es war seine Eigenmächtigkeit und seine Ungeduld, die ihn dazu getrieben hat, das zu machen. Ja, so kleine Beispiele, die uns zeigen, dass Menschen, dass wir auch immer wieder dazu neigen, uns halt nicht von Gottes Willen leiten zu lassen, nicht vom Heiligen Geist bewegen lassen, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, ja, sondern dass wir dazu neigen, aus Ungeduld etwas zu tun, was an der Stelle gar nicht dran ist. Und an der Stelle finde ich es schon faszinierend, dass Gott sich damit beschäftigen will, aber irgendwie merke ich, dass Gott uns auch immer wieder eine neue Chance gibt. Das ist die gute Nachricht dabei. Ja, das ist das Evangelium. Aber Fakt ist, Eigenmächtigkeit gefällt Gott nicht. Ja, das wird durch das Alte Testament deutlich sichtbar. Und das ist eine Sache, wo ich denke, Holzauge sei wachsam. Wenn wir dann manchmal so eigenmächtig unterwegs sind, dann erleben wir auch oft, wie ohnmächtig wir sein können, weil wir nämlich mit unserer Eigenmächtigkeit gar nicht so weit kommen, wie wir uns das vorstellen, ja, wie wir gerne hätten. Wir landen in Situationen, wo wir merken, ich habe nichts. Ja, ich kann das nicht bewerkstelligen. Und es können ganz alltägliche Situationen sein, es können familiäre Situationen sein, berufliche Situationen, wo wir merken, wir kommen an unsere Grenzen. Ja, und wo wir ganz klar unsere menschliche Ohnmacht spüren. Wir können diese Ohnmacht aber dann auch insbesondere an solchen Stellen spüren, wo Gott uns eigentlich zu einer Aufgabe beruft, wie das, was zum Beispiel gerade Emily und Hannah beschrieben haben, und dann aber merken, ich hab's nicht, ich kann das nicht. Das sind Situationen, wo zumindest ich immer wieder merke, ich fühle mich total unfähig. Ich fühle mich ohnmächtig. Und das kann ein schönes Gefühl sein. Ja, wenn man sich dessen bewusst ist, ich bin ja in Bezug auf das, was Gott eigentlich tun will in meinem Leben, bin ich in meiner menschlichen Fähigkeit, bin ich ohnmächtig. Wenn man sich das eingestehen kann, ist das was ganz Hervorragendes. Aber es gibt auch so Situationen, wo einen das ganz schön fertig machen kann. Und ihr könnt jetzt vielleicht selber mal so Situationen einsetzen, wo ihr das Gefühl hattet, dass ihr entweder eigenmächtig unterwegs wart oder ohnmächtig wart und euch ohnmächtig gefühlt habt. Und ich glaube, dass Gott weder das eine noch das andere für unser Leben geplant hat. Und deswegen das dritte Wort, vollmächtig. Ja, eigenmächtig, ohnmächtig, vollmächtig. Ich glaube, dass Gott einen Weg für uns geplant hat, wo wir zu Gestaltern werden können, wo wir eben nicht ohne Gott unterwegs sind, unabhängig von ihm, eigenmächtig, wo wir auch nicht immer wieder ohnmächtig uns fühlen angesichts der Lebensumstände, die wir antreffen oder angesichts der Aufgaben, auf die wir stoßen, sondern wo wir bevollmächtigt unterwegs sein können. Das ist Gottes Plan für uns. Und das Wort vollmächtig, das wurde auch im christlichen Kontext schon für alles Mögliche gebraucht. Ich mag an der Stelle auch mehr das Wort bevollmächtigt sein oder befähigt werden, ja, von Gott beschenkt werden mit dem, was man für etwas braucht. Und Fakt ist, dass Gott uns mit all dem beschenken will, was wir für unser Leben brauchen und für die Aufgabe, die er uns damit gegeben hat. Wir haben einmal unser ganz normales Leben, was wir irgendwie auf die Kette kriegen müssen. Und auf der anderen Seite hat Gott uns mitten im Leben eine Aufgabe mitgegeben, was Emily und Hannah gerade beschrieben haben. Und das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Ja? Gott hat einen Plan für uns, für unser Leben. Gott hat eine Absicht. Die Grundlage dieser Vollmacht liegt in ganz lehrmäßig einfachen Dingen. Und ich möchte die einfach nur noch mal auf den Punkt bringen und uns ermutigen, darin unterwegs zu sein. Vielleicht ist das für die eine oder andere Person nochmal oder vielleicht zum ersten Mal so ein Punkt, wo man ganz bewusst drüber nachdenkt. Und für andere ist es schon ganz alter Stoff. Aber letzten Endes ist es das, was ich hier anspreche, was uns in den Himmel bringt. Ja, wir können uns über vieles unterhalten, aber das bringt uns durchs Leben und dann bis in den Himmel. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich glaube, jeder, der mit Gott unterwegs ist, der an Jesus glaubt, Jesus nachfolgen will, hat diesen Vers schon mal irgendwie gelesen oder gehört. Ja? Allen, die ihn aber aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die wichtigste Grundlage dafür, dass Gott uns zum Leben befähigen will, dass wir Gestalter werden können, ist, dass er uns zu seinen Kindern macht. Das ist das Allerwichtigste, dass wir einfach seine Kinder sind und als seine Kinder durchs Leben gehen können. Und wie funktioniert das? Indem wir Jesus in unser Leben einladen. Denjenigen, der für uns am Kreuz gestorben ist, der alles für uns aus dem Weg geräumt hat, was uns das Leben schwer macht und was für uns vor allen Dingen das Leben mit Gott schwer macht. All das hat Jesus aus dem Weg geräumt und ihn laden wir ein in unser Leben, indem wir an ihn glauben. Denen, die an seinen Namen glauben. Wir glauben an Jesus, an das, wofür er steht, wer er ist und was er für uns getan hat. Da sind mehrere Aspekte drin. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Gesandte von Gott. Er ist gekommen, um die Menschen zu erlösen. Und gleichzeitig ist er der, der alles aus dem Weg geräumt hat, was uns von Gott trennt. Es ist immer, es bleibt immer das Zentrum. Ja, wir können uns über vieles im christlichen Glauben unterhalten, aber das bleibt immer das Zentrum. Und wenn wir daran glauben, dann bekommen wir von Gott das Recht geschenkt oder die Vollmacht, das ist ein und dasselbe Wort, seine Kinder zu werden. Wie ist es denn so im natürlichen Leben? Im natürlichen Leben läuft es ja ein bisschen anders, normalerweise. Da wird man einfach als Kind seiner Eltern geboren. Ja, so der einfachste Weg, ein Kind zu werden, ja, auf die Welt halt zu kommen und überhaupt zu existieren. Man wird durch zwei Menschen gezeugt und ist deren Kind. So. Das wird auch rechtlich festgehalten, standesamtlich fixiert und so weiter. Man ist einfach das Kind seiner Eltern mit all den Rechten, die damit zusammenhängen und den Pflichten für die Eltern. Ja. So, das ist so. Und eigentlich, dieses Bild lässt sich total gut auf unsere Kindschaft mit Gott beziehen. Einfach deswegen, weil wir seine Kinder sind, verbinden sich damit ganz viele Rechte für uns. Ich komme da gleich bei dem nächsten Punkt noch mal ein bisschen mehr drauf. Ja, wir dürfen seine Liebe genießen, wir dürfen in seiner Gemeinschaft sein. Wir dürfen so vieles, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Wir haben das Recht, wir haben das Vollmacht, seine Kinder sein zu dürfen. Bei einer Adoption wird dieses Beispiel ja noch viel, zumindest vom juristischen Begriff her, für uns noch viel anschaulicher. Wenn Kinder aus einer anderen Familie oder aus ihrer Herkunftsfamilie herauskommen und dann von einer anderen Familie aufgenommen oder auch adoptiert werden, dann ist das ein richtiger Rechtsakt in Deutschland. Und damit verbindet sich bei einem adoptierten Kind aber alles das, was auch für ein selbstgezeugtes Kind gilt. Und so ist es letzten Endes auch mit diesem Wort gemeint. Wir haben das Recht, seine Kinder zu sein, mit all dem, was sich damit verbindet. Kinder Gottes. Also nicht Kinder von irgendwem. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Und dabei geht es nicht nur um uns, sondern es geht um eine Beziehung. Ja? Vater-Kind, Bruder Jesus, der gleichzeitig auch unser Herr ist. Da geht es um Gemeinschaft. Wir haben das Recht, an dieser Gemeinschaft teilzunehmen. Das ist eine Sache, die wir uns mal ab und zu bewusst machen dürfen. Das heißt, wir werden bevollmächtigt, als Kinder in diesem Leben zu leben bis in alle Ewigkeit. Das ist das Recht, was wir von Gott zugestanden bekommen. Aber dann gibt es da noch eine etwas andere Seite, die nicht ganz unwichtig ist. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes oder auch Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wenn wir an Jesus glauben, dann passiert Folgendes. Wir bekommen sozusagen das Recht, die Vollmacht, dass dieser Geist der Kindschaft in unser Herz hineinkommt. Das macht uns zu Kindern Gottes. Nichts anderes. Nicht die Tatsache, dass wir uns auf einmal frömmer benehmen als vorher oder dass wir zu irgendeiner Kirche gehören, offiziell oder nicht offiziell. Das ist alles wurscht. Das hat keinen Wert. Das, was wirklich wesentlich ist, ist, dass wir an Jesus glauben, an den, der er ist, wie er wirklich ist, und dass wir dadurch sozusagen die Tür aufmachen, dass der Geist der Kindschaft in unser Leben hineinkommen kann. Das macht uns zu Kindern. Nichts anderes. Ich betone das deswegen an der Stelle so stark, weil wir als Menschen auch immer wieder in der Gefahr stehen, uns auf irgendwelche Nebengleise zu verlassen, die aber letzten Endes nicht in den Himmel führen. Das sind so religiöse Stützen, die total gefährlich sind, weil wenn sie mal wegfallen, dann merken wir, wo wir wirklich stehen. Lasst uns wirklich davon Abstand nehmen, uns auf irgendwelche religiösen Dinge zu verlassen. Das Einzige, was uns wirklich rettet, ist, dass wir durch den Glauben diesen Geist der Kindschaft empfangen in unserem Leben. Das macht uns zu Kindern Gottes und das befähigt uns, unser Leben wirklich gestalten zu können. Warum? Weil dieser Geist der Sohnschaft der Geist ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der dafür gesorgt hat, dass die Macht der Sünde zerbrochen ist. Das macht uns zu Kindern Gottes. Dieser Geist. Und da rede ich nicht vom Geistestaufe an der Stelle. Das hat nochmal ein anderes Ziel. Dieser Heilige Geist macht uns zu Kindern Gottes. Nicht irgendwie eine andere Frömmelei. Und es hat Power. Da geht es um was um das Beste, was uns als Menschen passieren kann. Nicht alle erleben den Zeitpunkt ihrer Bekehrung so wie manche andere oder wie ich das für mich selber auch erlebt habe. Aber irgendwie ist es auch ein Bild, denke ich gerade so. Ja? Als ich mich bekehrt habe, Christoph hat mit mir gebetet, er war so nett und hat gedacht, die Traube muss gepflückt werden. Und dann saßen wir da im Keller und ich habe gezittert am ganzen Körper. Toronto war damals noch kein Thema. Ich habe mich selber gewundert, was passiert hier gerade mit mir. Mich hat es aber auch jetzt nicht wirklich gestört, weil ich wusste, ich habe hier eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und hier passiert mir gerade das Beste, was mir in meinem Leben passieren kann. Das war mir so bewusst. Und das, was da letzten Endes passiert ist, dass dieser Geist der Kindschaft in mein Leben gekommen ist, dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Hey, da darf man auch schon mal elektrisiert sein. Ist nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres auf Erden. Und wer darüber ein theologisches Buch schreiben möchte, der soll das gerne machen. Zeitverschwendung. Ja, Gott will uns zu seinen Kindern machen. Und zwar so richtig. Nicht nur mit ein bisschen Wasser oder irgendwelchen äußeren Ritualen, sondern durch den Geist der Kindschaft. Das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Der Geist der Sohnschaft, der Geist der Kindschaft wohnt in uns, wenn wir an Jesus glauben und wir bekommen das Recht, seine Kinder zu sein. Dann geht's aber weiter. Und hier geht's mir die ganze Zeit darum, weder ohnmächtig noch eigenmächtig unterwegs zu sein, sondern bevollmächtigt. Ja? Und das beginnt damit, dass wir zu Kindern Gottes werden. Das beginnt nicht damit, dass wir eine theologische Ausbildung machen oder 10 Jahre die Kirchenbank drücken oder sonst irgendwas machen. Es beginnt damit, dass der Geist der Sohnschaft in unser Leben hineinkommt. Damit beginnt bevollmächtigtes Leben. Ab deinem ersten christlichen Atemzug. Ja? So wie ein Baby nach der Geburt anfängt zu schreien, so und lebensfähig ist, ja, braucht trotzdem viel Hilfe, genauso bist du lebensfähig und ein Gestalter in Gottes Augen, weil der Geist der Sohnschaft in dein Leben reingekommen ist. Das hat Power. Wir haben zwar noch kein Pfingsten, aber trotzdem ist es so. Ja. Und dann geht's aber weiter. Ich vernachlässige jetzt mal so schöne Sachen wie, dass wir dann rufen, aber Vater, diese Beziehungsgeschichte. Es geht um eine Beziehung letzten Endes. Das ist das Beste an der ganzen Sache. Ja? Aber es geht dann noch ein Stück weiter. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Diesen Teil hätten wir gerne ein bisschen gestrichen, aber der gehört dazu. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes, Miterben des Christus und so weiter. Punkt 1, wir haben das Recht, seine Kinder zu sein, wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen und ihm nachfolgen. Mit diesem Recht, ein Kind Gottes zu sein, verbindet sich auch das Recht, Erbe zu sein. Das ist wie im menschlichen Leben. Ja, unser deutsches Erbschaftsrecht ist relativ einfach. Wenn nichts anderes geregelt ist, kriegen sowohl verbliebene Ehegatten wie auch die Kinder, wird da was vererbt. Ja, fertig. Und das wird jedem passieren, wo Eltern irgendwo was zu vererben haben, ja, auch im menschlichen Bereich. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie das abläuft. Als Kind verstorbener Eltern oder eines verstorbenen Elternteils hast du nichts dazu beigetragen, dass du etwas erbst. Nichts. Du hast bestenfalls was dafür getan, damit du nicht enterbt wirst. Ja. Das passiert natürlich. Aber ansonsten hast du nichts dafür getan, dass du etwas erbst. Und wir leben in einer Zeit, ich habe das letztens noch in der Zeitung gelesen, wo gerade in den letzten Jahren das vererbte Vermögen, so in den letzten 2-3 Jahren, das war irgendeine Statistik, ich habe aber die Zahlen nicht behalten, wo das nochmal enorm angestiegen ist und in den nächsten 10 Jahren wird es nochmal wirklich in einer dramatischen Weise ansteigen. Weil die Menschen in unserer Gesellschaft einfach so viel zu vererben haben. Und was tun die Kinder dafür? Nix. Gut, manche schleimen sich ein und dies und jenes, so diese ganzen Geschichten, die man da auch in Filmen sehen kann. Aber in der Regel geht es eigentlich nur darum, das Kind seiner Eltern zu sein. Mehr nicht. Du kannst im Prinzip fähig sein, dann mit dem Erbe, je nachdem, was es ist, auch umzugehen oder nicht. Aber du bist berechtigt, Erbe zu sein. Und genauso ist es in Gottes Reich. Das Einzige, was uns dazu berechtigt, Gottes Erbe zu bekommen, und was das ist, kann ich gleich nur kurz andeuten. Das Einzige, was uns dazu berechtigt, ist die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind. Mehr nicht. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ja? Dass wir einfach da mit Dankbarkeit auch drangehen können und wissen, wir sind Kinder. Wir haben das Beste bekommen, was es gibt. Wir werden lebensfähig dazu und nicht nur das. Wir können auch zu Gestaltern werden im ganz alltäglichen menschlichen Bereich, aber auch im Hinblick auf die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Aber es gibt auch darüber hinaus noch etwas, was Gott uns schenken will. Und das Faszinierende an diesem Erbe von Gott ist, dass dieses Erbe in seiner Gänze uns wohl erst im Himmel zur Verfügung stehen wird, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Gott. Aber die Auszahlung des Erbes fängt hier schon an, lässt sich in Epheser 1 nachlesen. Der Heilige Geist, der ein Angeld sozusagen ist auf das, was wir erben werden. Ja, einfach nochmal dieser Begriff hier, wenn wir aber Erben sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes. Also ich meine, dicker geht's doch kaum, oder? Erben Gottes. Diese zwei Worte muss man sich einfach mal in Ruhe auf der Zunge und im Hirn und im Herzen zergehen lassen. Wir sind Erben Gottes. Gott ist derjenige, der die Erde erschaffen hat. Gott ist derjenige, der jeden von uns im Blick hat, erschaffen hat und einen super Plan für unser Leben hat. Gott ist der, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir sind seine Erben. Ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, womit ich eigentlich rumhampel. Ja, man kocht manchmal so sehr einfach nur mit Wasser, anstatt sich auf das auszurichten, was man geerbt hat. Könnt ihr mir folgen? Und da ist wieder dieser Punkt. Eigenmächtig, ohnmächtig. Und wenn ich euch das so sage, dann weiß ich all die Stellen, worauf ich das in meinem eigenen Leben beziehen kann. Habe ich mir heute Nachmittag noch Gedanken darüber gemacht. Aber Fakt ist, dass Gott uns etwas mitgeben will in unser jetziges Leben. Nicht nur sagt, ja, wenn du ganz nett bist und brav, dann können wir für die Ewigkeit mal darüber reden, was du so kriegst. Sondern Gott will jetzt anfangen, sein Erbe an uns auszuteilen. Er will uns beschenken. Epheser 1, Vers 3. Wir sind in Christus Jesus gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Da wird das Erbe beschrieben, nicht sehr konkret, aber da ist von einem geistlichen Segen in der Himmelswelt die Rede. Und da können wir uns alles Mögliche drunter vorstellen, was man sich vorstellen kann. Seine Freude, seinen Frieden, seine Kraft, seine Gnade, seine Weisheit, seine Offenbarung und all die ganzen Geschichten, die jetzt in unser Leben hineingreifen sollen, die wir in unserem jetzigen Leben empfangen dürfen. Ja. Und ich möchte uns einfach sehr dazu ermutigen, als solche Kinder unterwegs zu sein. Nicht als Macher oder Funktionäre oder als Menschen, die eigenmächtig oder ohnmächtig versuchen, Gottes Gebote zu erfüllen, einen guten christlichen Lebensstil auf die Kette zu kriegen, sondern dass wir anfangen, als Kinder zu leben, bevollmächtigte Kinder, begnadete Kinder, die Zugang zu dem Erbe Gottes haben, zu dem, was er uns schenken will. Und das ist so reich. Ja, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Diesen Frieden, diese Freiheit, Befreiung war ein Stichwort heute hier, die da auf uns wartet. Was uns manchmal fehlt, ist eine Vision. Ich benutze mal dieses schon abgegriffene Wort. Eine Vision von dem, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Das ist meine feste Überzeugung. Es fehlt uns an Offenbarung. Ja, und da stehe ich nicht alleine da. Ich habe das eigentlich nur abgekupfert von dem Paulus. Der betet da nämlich auch immer wieder mal für und andere. Wir brauchen Offenbarung von dem, was Gott uns eigentlich vererben will. Jetzt schon und dann auch für die Ewigkeit. Er hat ein großes Interesse dran, uns aus seinem Erbe reich zu beschenken, damit wir unser Leben auf die Kette kriegen und unser Leben auf eine Art und Weise führen können, die ihn verherrlicht, wo Menschen sehen, mit wem ist der denn unterwegs? Ja? Wie kriegt der das denn hin? Und ich meine, am radikalsten wird sowas dann immer sichtbar, wenn man Menschen vorher nachher kennt. Ja? Und dann Menschen auf einmal anfangen zu fragen, was ist passiert? Ja? Warum jetzt so? Aber das ist der Punkt. Wir sind Kinder und wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben und wir dürfen das leben und empfangen, was er uns schenken will, damit er in unserem Leben sichtbar wird. Und das, was er uns da in erster Linie und was an der Stelle auch ganz wichtig ist, was er uns schenken will, das ist sein Heiliger Geist, mit dem er uns erfüllen will für unser tägliches Leben, wie gesagt, Geist der Kindschaft, aber dann auch für die Aufgabe, die er uns gegeben hat, die uns alle als Christen betrifft. Wir sind als Kinder auch berufen, in seinem Plan mitzugehen. Und in diesem Plan entfaltet sich dann auch dieses ganze Erbe. Sowohl für unser persönliches Leben als auch für seinen Plan. Beides. Gott wird uns da nicht hängen lassen. Und ich möchte deswegen uns alle auch einfach nochmal ermutigen, uns immer wieder bewusst zu machen, ja, wir sind Kinder, aber wir sind auch Berufene in seinem Plan, ihn zu verherrlichen hier auf der Erde. Seine Mission, und seine Mission lautet, Menschen lieben und ihnen sozusagen eine Tür aufmachen, dass sie eine Begegnung mit Gott haben können. Ja, dass sie Errettung erleben können, dass sie selber zu Kindern werden können. Die Mission ist nicht, die Kirche so voll wie möglich zu kriegen. Das kann ein Ergebnis sein. Die Mission ist, den Himmel so voll wie möglich zu kriegen. Die Gemeinde ist dazu wichtig, aber nicht das eigentliche Ziel. Der Himmel ist das Ziel. Wenn wir da die Prioritäten nicht klar haben, dann haben wir ein Problem unter Umständen. Aber das ist das Ziel, den Himmel so voll wie möglich zu kriegen. Und dazu will Gott uns sein Erbe auch zur Verfügung stellen und das auch in Person des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dafür ganz konkret zu beten, dass der Heilige Geist uns erfüllen kann. Ich weiß, dass wir da so oft irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch zaghaft sind, Angst haben, was könnte da passieren? So, wie ist es mit den Geistesgaben, Sprachenrede? So sind auch manchmal komische Sachen. Ja, stimmt. Ne, würde ich nicht leugnen. Sprachenrede widerspricht dem menschlichen Verstand. Ist für viele nicht ganz normal. Aber andere Menschen machen andere komische Sachen. Darf man ganz entspannt sein. Ja. Und dann lieber in Sprachen reden und wirklich auferbaut werden von dem lebendigen Gott, als irgendeinen anderen Unsinn zu machen, der einen kaputt macht. Wir sind seine Kinder und wir haben das Recht, um diesen Heiligen Geist zu beten. Und das meine ich nicht in einer eigenmächtigen Weise. Wir können, manchmal, wenn ich Christen dann über dieses Recht reden höre, dann habe ich trotzdem den Eindruck, da schwingt so eine gewisse Eigenmächtigkeit mit. Ja? Wir können es uns nicht aus uns selber nehmen, sondern es ist ein Geschenk. Ja? Dieses Recht. Wir sind berechtigt. Wir haben nicht das Recht in uns selbst. Wir haben das Recht geschenkt bekommen, darum zu beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Das hängt, glaube ich, mit der deutschen Sprache zusammen, dass das so ein bisschen sehr tricky ist. Ja, aber wir haben das Recht geschenkt bekommen, um diesen Heiligen Geist zu bitten, der uns erstens unsere Kindschaft noch viel größer machen will und der uns zweitens auch mit dieser Kraft erfüllen will, die uns fähig macht, in seinem Plan zu leben. Und ich glaube, dass wir uns noch viel mehr darauf fokussieren sollten, wenn wir wirklich in Gottes Plan unterwegs sein wollen. Lass uns beten. Vater, ich muss ganz ehrlich sagen, es macht echt Spaß, mit dir unterwegs zu sein, wenn man merkt, dass du mit deiner Kraft da bist, dass du mit deiner Gnade da bist, dass du Freiräume schaffst, dass du einfach deinen Stempel aufdrückst. Und genauso erschreckend finde ich das manchmal, wenn ich merke, wie ich manchmal so ohnmächtig unterwegs bin. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns erstens vergibst, wo wir eigenmächtig unterwegs sind, uns da sensibel machst und uns auch ja wirklich Vergebung schenkst, wo wir uns von dir abkoppeln, unbewusst oder bewusst, und unser eigenes Ding machen. Und gleichzeitig möchte ich dich bitten, dass du in unsere Ohnmacht hineinkommst, die du auch ganz bewusst zulässt. Komm da rein mit deinem Erbe, mit deiner Erbschaft, Herr. Herr, offenbare uns das, was du uns schenken willst. Offenbare uns das. Offenbare uns diese Gnade, diese Kraft, diesen Frieden, den du schenken willst. Und nicht in so Einmalgeschichten, sondern dass wir dauerhaft da hineinwachsen, dass wir da Wurzeln schlagen, dass wir da bleiben, wo du bist mit deinem Erbe. Komm, Heiliger Geist, und zeig uns das. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns ja da mehr Offenbarung schenkst, dass du in uns als ein Geist der Offenbarung und Erkenntnis wirkst, dass wir offene Herzen bekommen. Und lass uns auch immer wieder verstehen, in was für einen Plan du uns hineingestellt hast, damit das, was du uns schenken willst, auch wirklich Sinn bringt. Herr, ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die andere freisetzen durch deine Kraft, die andere von Bindung und von der Kraft der Sünde freisetzen, durch dein Wort, durch deine Gnade, durch deinen Zuspruch. Ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die andere von Krankheit freisetzen. Ja, komm, Heiliger Geist, und tu du das in uns, mit uns, durch uns. Ich fände es jetzt gut, wenn wir einfach für Leute beten könnten, die vielleicht echt Zweifel haben, ob sie ein Kind Gottes sind. Dass wir genau dafür beten, dass, und da vielleicht auch nochmal einen Schritt im Gebet tun, auch gemeinsam, dass diese Gewissheit da ist und der Heilige Geist wirklich diesen Zuspruch geben kann, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das eine, wo ich gerne für beten möchte, also mit Gebetsteam und anderen, die so zur Verfügung stehen. Das zweite ist, wir können dafür beten, dass der Heilige Geist uns wirklich befähigt, in Gottes Plan zu leben. Was in pfingstlichen Kreisen, wo wir uns befinden, oft als Geistestaufe bezeichnet wird. Ich möchte dieses Wort jetzt einfach mal vermeiden, sondern es geht darum, in Gottes Plan zu leben. Und Gott will uns befähigen. Und dazu ist der Heilige Geist da. Egal, wie das Kind heißt oder wie man es nennt. Ja. Und Gott will das schenken. Das ist ein Teil unseres Erbes, was wir als Kinder Gottes von Gott bekommen können. Wo Jesus sagt, da könnt ihr gerne für beten, weil Gott will es gerne geben. Ja. Und dann wird da was passieren, was Gott gefällt, wo wir keine Angst vorhaben brauchen. Ja. Und vielleicht sind einfach Leute da, die auch krank sind oder irgendwie Gottes Hilfe brauchen, dann lasst uns dafür beten. Und uns als Menschen betätigen, die in Gottes Namen und in seinem Plan unterwegs sind und für andere beten.